Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einer der besten deutschen Musik-Podcasts überhaupt, sag ich mal. Was mit Rock und Vinyl? Und ihr hört schon direkt, ich bin nicht alleine im Studio, nämlich ich habe einen Gast eingeladen, den neben Lars Sörensen.
Vom Podcast Haare im Thunfilm.
Genau. Der Podcast über Alf.
Genau.
Muss man sagen. Gibt keinen besseren. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum und Südamerika auch nicht.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Ja.
Mein Anwalt hat mir alles andere verboten.
Okay, alles klar. Ja, worum geht's? Lars war schon mal hier zum ersten Teil über John Fogerty. Das lief vor ein paar Folgen. Da habe ich mich ausgelassen über die Karriere von John Fogerty und Creedence Clearwater Revival. Da hatten wir aber schon angekündigt, es wird einen zweiten Teil geben. Das ist heute der Fall. Nämlich, es geht um seine Solo-Karriere. Was ist passiert nach 1972, nachdem sich die Band im Streit aufgelöst hat? Lieber Lars, das würde ich gern von dir wissen.
Das kann ich dir alles gerne erzählen. Aber jetzt ist natürlich erstmal die Preisfrage, um uns ein bisschen einzustimmen. 1972 war es vorbei mit Creedence. Und jetzt haben wir das Jahr 2026, wenn ich richtig auf die Uhr gucke. Was weißt du über diese Zeit? Was weißt du über John Fogertys Schaffen nach 72 bis heute?
Das ist sehr übersichtlich. Ich weiß, dass den größten Hit von Status Quo geschrieben hat, was kaum jemand weiß. Ich weiß, dass er sich mit seiner Plattenfirma über Jahrhunderte böse zerstritten hat, dass er sich mit seinen...
Das ist nicht mal eine große Übertreibung.
Ja, ja. Mit seinen Bandmitgliedern zerstritten hat und dass er dann in jedem Jahrzehnt eine Handvoll oder weniger Soloalben veröffentlicht hat und heutzutage stolz mit seinen Söhnen und ich glaube sogar schon mit seinen Enkelkindern noch Auftritte macht und auf YouTube zu sehen ist.
Und mit seinen alten Songs und das wird ja ein sehr, sehr langer Weg sein. Aber natürlich dieser Weg ist auch gesäumt von neuem Material, von dem wir heute auch ein bisschen was zu Gehör bringen werden. Also 1972, CCR war Geschichte, die Band war heillos zerstritten, John Fogerty ist ja eigentlich auch der Einzige gewesen, der die Hits geliefert hat, also hat man sich ja auch in der Folge an ihn alleine gehalten. Es gab einen Knebelvertrag mit Fantasy Records, der einerseits besagte, dass John Fogerty dann irgendwann auch alleine noch weitere Aufnahmen, weitere Masteraufnahmen liefern musste. Das heißt, er musste weiterhin Songs, Alben produzieren für Fantasy Records, um den Vertrag zu erfüllen. Was das Ärgerliche daran war und auch ja fast unfair, die anderen Bandmitglieder wurden eigentlich sehr schnell aus ihren vertraglichen Pflichten entlassen, weil auch Fantasy Records klar war, dass von denen vermutlich nicht viel zu erwarten war. Die haben ja gesehen, was Doug und Stu zum Beispiel beigetragen haben zu dem Album Mardi Gras, war das, ne? Ja, da war also nicht viel zu holen. Also hat man sich an John gehalten. Mhm. Alle anderen haben sich mit Fantasy Records mehr oder minder geeinigt. Es gab sogar offenbar auch ein gutes Verhältnis zwischen dem Verantwortlichen bei Fantasy Records, Saul Zanz, und den anderen Bandmitgliedern. Aber mit John sah das anders aus. Mhm. Das war eine lebenslange Feindschaft und ich würde sogar sagen, dass diese Feindschaft über den Tod von Saul Zanz im Jahre 2014, glaube ich, hinausgeht. Ja. Das war also irgendwann sehr, sehr persönlich. Mhm. Jetzt hast du, wenn sich deine geneigten Hörer und Innen da noch erinnern, in der Folge über die CCR-Jahre, hast du gesagt, ja, der durfte ja auch lange Zeit seine Songs nicht spielen.
Ich habe kurz noch eine Zwischenfrage, bevor es jetzt richtig spannend wird. Das Album Fantasy Records, das Label Fantasy Records ist mir kein Begriff. Haben die irgendwelche berühmten Künstler außer CCR gehabt?
Du kannst Fragen stellen, auf die ich nicht vorbereitet bin.
Alles klar, okay. Dann ziehe ich diese Frage zurück.
Ich weiß bloß, dass ich habe John Fogertys Biografie gelesen. Mhm. Das kann ich auch nochmal vorausschicken. Ich habe da aber auch in manchen Kapiteln quer gelesen, weil das ist keine schöne Autobiografie. Also manchmal sollte man es anderen Leuten überlassen, sowas zu schreiben. Vielleicht wird es dann auch ein kleines bisschen objektiver. Und dann heißt das Ding auch noch, um mir einfach noch eins in die Fresse zu hauen, heißt das Ding auch noch im deutschen Sprachraum, John Fogerty, mein Leben, meine Songs, so in die Richtung. Da musste ich wieder an diese unsägliche Paul Simon-Biografie denken, die hieß irgendwie sein Leben, seine Musik, dann fällt euch nichts Besseres ein als so ein Titel. Die hieß im Original, heißt, wie hieß denn diese Biografie? Fortunate Son, so muss doch die Biografie heißen, ja, oder? Das hätte man auch im Deutschen so lassen können, aber ich reg mich mal wieder auf.
Ja, genau.
Was John, darauf wollte ich hinaus, was John in seine Autobiografie geschrieben hat, ist, dass Fantasy Records also stellenweise und über weite Strecken doch ein ziemlich unorganisierter Haufen war, der eigentlich auch sehr wenig vom Business verstand.
Mhm.
Und ich glaube, das wird auch vieles von dem in diese Fehde mit hineingespielt haben, in die John da mit Saul Zenz geriet.
Genau. Ich hätte dich vom Weg abgebracht. Wir waren da stehen geblieben. Stimmt es, dass er seine eigenen CCR-Songs nicht live spielen
durfte? Das wird immer so tradiert, ne? Also auch hier wieder, wenn ich die Biografie zu Rate ziehe, dann schreibt John Fogerty in seiner eigenen Biografie, schreibt er, dass es von ihm eine bewusste Entscheidung war, über anderthalb Jahrzehnte, also mindestens von zwischen 1972 und 1987, kein altes Material zu spielen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das für ihn eine bewusste Entscheidung war, aber vielleicht auch, dass der ein oder andere Anwalt ihm geraten hat, vielleicht solltest du bei so einem schwebenden Verfahren vielleicht nicht das alte Zeug spielen. Das könnte irgendwie irgendwann nochmal auf dich zurückfallen. Was richtig ist, dass die Veröffentlichungsrechte irgendwann nur noch bei Fantasy Records lagen. Was natürlich die ganze Sache noch erschwert hat, war, dass John Fogerty auch über Jahre hinweg keine Tantiemen gesehen hat. Ne? Er hat sich irgendwann aus diesem Vertragsverhältnis mit Fantasy Records befreien können, ich hatte ja gesagt, er musste noch einiges an Aufnahmen eigentlich liefern, dazu komme ich gleich noch, aber er hat diese vertragliche Verpflichtung losgeworden, indem er die Veröffentlichungsrechte komplett an Fantasy Records gegeben hat. Das heißt, er hat die Rechte an seinen Songs denen gegeben, damit sie ihn in Ruhe lassen. Das war denn erstmal der Deal. Aber damit war die Kiste natürlich noch nicht vorbei. Es gab da ja auch noch viele persönliche Fäden. Da kommen wir dann nochmal zu, wenn wir über Centerfield, über das Album sprechen.
Mhm.
Aber zunächst einmal hat John Fogerty ja versucht, weiter produktiv zu sein. Ne? Er hat ja weiter versucht, Alben zu produzieren. Das allererste Album, was er produzierte, Aufnahme war The Blue Ridge Rangers. Das heißt, er hat das nicht mal unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Wenn man sich das Cover anguckt, The Blue Ridge Rangers, dann siehst du da fünfmal schemenhaft John Fogerty drauf. Ich müsste jetzt gerade mal gucken, aber ich glaube, es war vier oder fünfmal. Ja. Das heißt, er gab den Anschein einer Band, aber diese Band bestand nur aus einer einzigen Person. Er hat jedes Instrument eingespielt, er hat gesungen und die Songs hat er natürlich nicht komponiert, das waren alles Cover-Songs. Als das Ding rauskam, war das Album kein großer Hit. Zwei Songs wurden als Singles ausgecovert. Jambalaya war, glaube ich, dabei. Und das war, man könnte es a minor Hit nennen. Ja? Aber das war kein kommerzieller Erfolg, das Ganze. Und das Schlimmste war, das hat seine vertraglichen Pflichtungen nicht vermindert. Hinterher kam Fantasy Records zu ihm und sagten, ja, nee, du musst uns weiterhin so und so viel Masteraufnahmen liefern. Dieses Album zählt nicht. Wieso das denn nicht? Fragt er. Ja, das ist doch alles Country.
Oh.
Also die haben ihn richtig geärgert.
Oh.
Die haben ihn richtig geärgert. Arme Sau, ey.
Welchen Sound hat das Album und wann ist es erschienen?
Welchen was?
Sound. Hat es diesen CCR-Sound noch?
Nee, das sind alles Country-Cover. Das sind alles alte Country-Songs aus den 50ern, größtenteils auch,
okay,
die er neu aufgelegt hat.
Und wann 70er Jahre erschienen?
1972.
Ach, im gleichen Jahr.
Entschuldigung, 1973, stimmt. Okay. 1972 war die Auflösung von CCR, 1973 kam da draus. Also wenn dich jetzt so virulent interessiert, was auf dem Album sonst noch so passiert ist, Jambalaya, On the Bayou habe ich gerade eben angesprochen, das war ein Song von Hank Williams, also ne,
okay,
zum Beispiel.
Mhm.
Und ansonsten, ja, zwei Traditionals sind da drauf und dann sind da so Namen vielleicht zu nennen wie Jimmy Rogers, ne, Don Robertson, sowas.
Mm, okay.
Ne? Aber das war eben Country-Album und das brachte ihn nicht weiter.
Mhm.
Das heißt, das nächste Album, von dem wir jetzt auch was hören werden, das kam dann tatsächlich unter seinem eigenen Namen raus. Ne? Wie hast du das vor ein paar Folgen genannt, wenn das ein selbstbetiteltes Album ist, wenn der...
Eponym.
Ein Eponym, genau. Also das war das Album John Fogerty. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Und zwar einen meiner Lieblingssongs. Warum, sage ich gleich noch dazu. Aber erst hinterher, nachdem wir ihn gehört haben, und zwar Almost Saturday Night. Ich finde, dieser Song ist exemplarisch dafür, weshalb ich John Fogerty-Songs und auch CCR-Songs immer mit auf Reisen nehme. Ich bin sehr viel mit der Bahn unterwegs. Für mich ist das Traveling Music.
Ja.
Ne? Hast du den Song überhaupt schon mal gehört?
Ja, ich habe ihn schon gehört und das Verblüffende ist in einer anderen Version. Ich kenne ihn irgendwoher als Cover. Ich kenne diesen Song. Das habe ich zum ersten Mal gehört.
Es kann sehr gut sein, dass der in irgendeiner Compilation als Live-Version drauf war.
Nein, von einer anderen Band.
Von einer anderen Band. Oh, auch.
Ein ganz, ganz, ganz bekannter, großer Hit, aber mir fällt es nicht ein. Also ich kenne diesen Song ganz sicher.
John Fogerty nannte ihn selber mal einen Cold Bootleg, weil er glaubte selber nicht, dass viele Leute sich noch an den Song erinnern. Als er in den 90ern da auf Tour war, hat er den auch wieder mit ins Programm genommen. Und daher kenne ich ihn auch. Ich kenne ihn von dem Live-Album Premonition von 1998. Und da hat das Ding noch mehr Druck als hier. Ich finde, der Chorus ist einfach toll. Ja. Aber diese Live-Version hat es mir total gegeben. Und dieses Album hatte ich tatsächlich in meinem Discman immer dabei, wenn ich Bahn gefahren bin. Und das ist mein Traveling Rhythm.
Sehr schön. Mir ist eine Sache aufgefallen im Unterschied. Also es ist eigentlich sehr CCR-mäßig, aber es gibt einen Unterschied, den CCR nie gemacht haben, den er hier macht. Der Lick spielt in den Gesang hinein. Ist dir das mal aufgefallen und bringt dadurch ein bisschen Unruhe? Sonst war ja immer Gesang, Lick getrennt.
Stimmt, es ist sehr dicht.
Und hier spielt er rein.
Ja, genau.
Kleine Fuß und am Rande.
Mir gefällt es immer, wenn du sowas mit reinbringst. Das ist, da merkt man eben, dass ich, ja klar, ich bin jetzt angehender Ukulele-List, aber
haben wir ja gehört in der ersten Folge.
Ich sehe mich noch lange nicht als Musiker und wenn mir ein Musiker gegenüber sitzt, der mir dann eben da...
Ich bin nur Begeisterter und Amateur. Ja, aber ich wollte ganz kurz noch was fragen, womit ich eigentlich hätte anfangen sollen. Wenn man sich hinstellt und sagt, man mag CCR, dann ist das kein großes Wunder. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich mag die Solo Years of John Fogerty, dann ist das schon eher außergewöhnlich. Wie bist du zu den Solo-Jahren von John Fogerty gekommen? Hast du geguckt, was hat er nach CCR gemacht oder wie ist das passiert?
Ich erzähle das bei dem Album, was meine Initialzündung war, werde ich tatsächlich da nochmal drauf zurückkommen, weil das hat natürlich wieder mit meinem Plattenladenbesitzer in Husum zu tun. Reden wir noch ganz kurz über das Album, bevor wir zum nächsten übergehen. 1975 rausgekommen, ne? Es war also 2 Jahre nach The Blue Ridge Rangers, damit wir das nochmal richtig eingeordnet bekommen. Auch hier ist Fogerty, eigentlich komplett nicht davon abgerückt, das alles selber einzuspielen. Also du merkst richtig, der hatte eine gewisse Art von Paranoia irgendwann entwickelt. Der wollte nicht mit anderen Leuten im Studio stehen, der wollte nicht mit anderen Leuten im Proberaum sein. Alles wieder selber eingespielt und eingesungen.
Alles?
Alles.
Schlagzeug?
Ja. Und er bezeichnet sich selber nicht als guten Schlagzeuger. Er sollte das ja auch noch bei Centerfield tun, dass er alles selber spielt. Also über diese anderthalb Jahrzehnte nach CCRs Ende hat er alles selber gemacht. Man möge mich jetzt korrigieren, aber das hatte ich jetzt so verstanden. Das kam erst bei dem Album nach Centerfield, wo er wieder mit Musikern zusammengearbeitet hat, was auch eine mittlere Katastrophe war, aber aus anderem Grunde. Nun gut, Was du mir in der Vorbereitung erzählt hattest, Raoul, war natürlich, dass du einen Song kennst und der stammt original von diesem Album, der später ein sehr großer Hit für Status Quo wurde, nämlich Rockin' All Over the World. Der zündete auf diesem Album nicht so. Ich habe den jetzt auch nicht als Anspieltipp hier rausgenommen, weil ich Almost Saturday Night repräsentativer finde für das Album. Aber darf man nicht vergessen, dass hier John Fogerty auch für eine echte Stadionhymne sich verantwortet.
Ein absoluter Welthit. Der größte Hit von Status Quo ever.
Der gar nicht in den USA, so glaube ich, so großartig gezündet hat, aber anderswo. Ne? Aber mittlerweile ist das ein Welthit.
Ja. Aber den Song finde ich hier besser, den du gespielt hast.
Da bin ich aber froh.
Du weißt, ich mag dich.
Auch das noch. Ja, und jetzt kommt der sehr, sehr große Sprung. Wir reden jetzt über eine Zeit, wo das John Fogerty absolut nicht gut ging. Das wird mit den Lawsuits, sag mal, kann ich das deutsche Wort nicht mehr? Das wird mit den Prozessen zu tun gehabt haben, die da liefen. Das Ganze stürzte ihn natürlich auch in eine kreative Krise. Es soll Zeiten gegeben haben, da hat er über Monate kein Instrument in die Hand genommen. Gibt in der Biografie so eine Stelle, wo tatsächlich auch mal seine Frau Julie, seine zweite Frau Julie zu Wort kommt und sagt, als sie das erste Mal John mit einer E-Gitarre in der Hand sah oder mit einer Akustikgitarre, habe ich einen Schreck bekommen, weil er sie so lange nicht in der Hand hatte und sie ihn gar nicht so kennengelernt hat. Ich glaube, sie hat irgendwie über weite Strecken ihren Ehemann nicht als Musiker wahrgenommen. Das kam dann erst. Also so weit hatte er sich von seiner Musik entfernt. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat angefangen zu joggen. Der hat angefangen, Waldspaziergänge zu machen. Der hat sich auf eine Hütte zurückgezogen. Er hat gejagt. Aber er hat auch gesoffen. Muss auch für seine Familie nicht einfach gewesen sein, diese Zeit. Und wir mussten ja, und auch die Fans von John Fogerty, die wirklich auf neues Material von ihm gewartet haben, mussten sehr, sehr lange warten, und zwar bis in die 80er. Das muss man sich echt mal reinkloppen. Und zwar machen wir jetzt einen Sprung von 1975 von selbstbetitelten Album John Fogerty nach 1985 zum Album Centerfield. Fun Fact an der Stelle, weil ich das unbedingt noch erzählen wollte. 1972 war das Ende von CCR. Das war aber nicht das letzte Mal, dass diese Band zusammen aufgetreten ist. Wusstest du das?
Nein.
Da bin ich so hinten übergefallen, weil das ziemlich weit hinten in der Biografie erst stand von John Fogerty. 1980 gab es ein inoffizielles Revival in Form eines einzigen Konzertes, was auch nicht besonders gut war, und zwar auf der Hochzeit seines Bruders.
Auf der Hochzeit von John Fogerty.
Das war der Wunsch seines Bruders, dass die Band nochmal zusammenkommt und auf der Hochzeit spielt. Wir sprachen auch in der letzten Folge über Bruderliebe und wie schwierig das ist, mit einem Bruder zusammenzuarbeiten. Ja, auch das konnte er seinem Bruder nicht.
War das Verhältnis zwischen den beiden zu dem Zeitpunkt wieder gut?
Nee, der Tom Fogerty, der hatte ja sich auch zeitweise, sagen wir, mit Fantasy Records geeinigt und bezeichnete, glaube ich, irgendwann auch mal Saw Zenz als seinen Freund. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für den John. Das war auch bis zu dem Tod von Tom Fogerty, war das nie wieder gut zwischen den beiden. 1990 starb er ja an HIV oder an den Folgen der Erkrankung. Und es wurde nie wieder gut. Ich glaube, John findet mittlerweile versöhnlichere Worte. Hat auch, glaube ich, auf der Beerdigung ein paar Worte gefunden. Aber ja, ausgesprochen haben die beiden sich nicht wieder so richtig. Aber darauf wollte ich ja gar nicht so lange zu sprechen kommen. Ich wollte auf das 1985er Album Centerfield zu sprechen kommen. So, alle Songs auch wieder von John Fogerty alleine eingespielt. Das muss eine Mordsarbeit gewesen sein. Den Song Centerfield, den kennt jeder. Das war auch nicht der große Single-Hit. Aber wenn heutzutage in den USA irgendwo ein Baseballspiel stattfindet, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das Ding mal in der Pause gespielt wird oder am Anfang. Das gehört zum Repertoire. Aber ich möchte über die Single mit dir sprechen. The Old Man Down the Road.
You take a thunder from the mountain. You take a light.
Aber den kanntest du.
Ich kannte Centerfield, den kannte ich nicht, den Song. Aber ich finde, er kann seine DNA, CCR nicht verleugnen. Was schon John Fogerty wahrscheinlich, es sei denn, er spielt Punkmusik.
Jeder Fall ist.
Ja, er ist ganz gut, aber mehr auch nicht. Also er würde auf einem CCR-Album eher mittelprächtig darüber kommen, oder? Tritt ich dir jetzt zu nah damit?
Also ich finde, er ist auf jeden Fall stellvertretend für das Album.
Okay.
Und er ist natürlich auch ständig im Repertoire. Es war die Single.
Ja.
Sie war sehr erfolgreich. Das Album Centerfield war Platz 1.
Nein.
Ja.
Oh.
Genau, Platz 1 in den USA. Und rund um den Globus sah das auch alles sehr, sehr okay aus. Also ich sehe hier sehr viele Top-10-Platzierungen, teilweise auch Top-5-Platzierungen. Ja, kann man so lassen.
Also das war sein erstes Album nach 10 Jahren.
Genau.
Zwischen 75 und 85
war nischt.
Ist nix, nur dieser verblüffende Auftritt bei der Hochzeit seines Bruders als CCR. Aber sonst ist da nichts viel passiert musikalisch.
Okay. Da ist nicht viel passiert musikalisch. Zwischendurch gab es ein Album namens Hoodoo, glaube ich. Da hat aber John Fogerty im Nachhinein die Band da irgendwann vernichten lassen. Die Plattenfirma lehnt es ab, hat gesagt, das war irgendwie nicht, das ist nicht, dein größter Wurf ist das nicht. Das lassen wir mal lieber. Und dann wurde das tatsächlich irgendwann vernichtet.
Also man weiß bis heute nicht, wie das klingt, ja?
Nein, weiß man nicht.
Ah.
Das weiß nur John. Und vermutlich der von der Plattenfirma, der es gehört hat. The Old Man Down the Road habe ich natürlich nicht umsonst ausgewählt, weil dieser Song war Bestandteil eines Prozesses. Dann kam nämlich wieder Saul Zenz um die Ecke von
sein Lieblingsfeind?
Sein Lieblingsfeind von Fantasy Records und hat gesagt, The Old Man Down the Road, das ist ein Plagiat. Die haben ihm allen Ernstes vorgeworfen, dass das Ding wie Run Through the Jungle klingt. Zuerst haben sie behauptet, ja, es würde wie Born on the Bayou klingen. Aber jetzt mal, natürlich.
Born on the Bayou.
Aber natürlich, ja, natürlich sind da Ähnlichkeiten. Aber warum sind es Ähnlichkeiten? Weil das sein Stil ist. Wie kann ich überhaupt einem Künstler vorwerfen, dass er sich selbst plagiiert? Das geht ja nur dann, weil ich da finanzielle Interessen drin habe als Plattenfirma. Die ich die Rechte an den Songs habe, die fanden das vielleicht tatsächlich blöd, dass da ein Song rauskam, eine sehr erfolgreiche Single, die so ähnlich klingt wie Run Through the Jungle. Ich kann die beiden Songs sehr gut auseinanderhalten. Also ich habe da null Probleme. Ich weiß auch, wie Born on the Bayou klingt.
Okay.
Also hört auf. Also das ging ewige Zeiten so. Das war auch wieder ein langer Prozess, den Fogerty am Ende gewinnen konnte. Er hat die Songs, glaube ich, auch noch im Gerichtssaal selber nochmal vorgespielt, hat die Unterschiede klar gemacht. Die Gegenseite hat das irgendwie sehr seltsam versucht zu billigen, durch eine technische Apparatur, die dann die Ähnlichkeit zwischen den Songs aufzeigen musste. Aber im Endeffekt, sie widerlegten sich selber durch diese Apparatur, die sie da in den Gerichtssaal gezerrt hatten. Es ist aber witzig, was für Prozesse man teilweise Wahnsinn, in den USA führt.
Ja.
Und ich glaube, auch das hat wiederum an Johns Nerven gezerrt. Er hat sich natürlich auch noch kreativ auf diesem Album Centerfield ausgelegt. Er hat zwei Songs, die gehen direkt an die Adresse von Saul Zenz, nämlich Mr. Greed hat er ihm gewidmet. Und dann war da in der ersten Version des Albums war da ein Song drauf, der hieß Zenz Can't Dance.
Eigentlich witzig, ja.
Eigentlich witzig. Der Song ist heute... Der klingt heute sowas von
schlecht gealtert.
Schlecht gealtert, zu 80s klingt der fast.
Hm.
Ich wollte ihn auch gar nicht als Anspieltipp nehmen. Aber auch da, Saul Zenz ließ das nicht auf sich sitzen, hat wieder prozessiert und hat im Endeffekt ist John dazu bewegt worden, dann aus Zenz Can't Dance auf den zukünftigen Versionen dieses Albums Vans Can't Dance zu machen.
Ach Gott. Ja gut, okay.
Also wenn ihr euch irgendwann mal wundert, warum da Vans steht, ja. Das war eigentlich
Vans gemeint. Der meint den heutigen aktuellen wahrscheinlich Vizepräsident der USA.
Ja, diesen Weitblick hat er wahrscheinlich nicht besessen. Aber ich meine, einen Song zu machen, der Zenz Can't Dance heißt und dann von einem Schwein zu singen, was nicht tanzen kann und das Geld von anderen Leuten stiehlt. Ich meine, das war ein Prozess mit Ansage. Also da muss man auch sagen, da ist John Fogerty nicht blauäugig, sondern ich glaube, sehenden Auges ist er da reingegangen in diese Konfrontation.
Ja, ja.
Und da siehst du einfach, wie groß dieser Hass war.
Mhm.
Ne? Das ist das Album Centerfield. Das war ein Höhenflug. Der dauerte aber nicht lange an. Natürlich erwartete man, dass da jetzt natürlich ein Follow-up in irgendeiner Form kommt. Es sollte ein neues Album kommen, ein weiteres Album 1986, ein Jahr später. Und vielleicht war das der große Fehler. Es ist vielleicht nicht verkehrt, dass man sich viel Zeit lässt. Auch heutzutage haut man ja nicht mehr ein Album nach dem anderen raus. Wir hatten es in der Folge über CCR, drei essentielle Alben in 1969. Das macht man heutzutage nicht mehr, das hat man damals gemacht. Man muss, sagen wir mal, den Hörenden auch ein bisschen Verschnaufpause gönnen. Eye of the Zombie kam raus 1986 und ein absoluter Griff ins Klo.
Ja, ja. So eindeutig.
Ja, ja. So eindeutig. Mir gefällt nicht mal der titelgebende Song. Eye of the Zombie gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe hier das Gefühl, dass John quasi ein bisschen vom Swamp Rock, vom Country Rock weg wollte in den Mainstream. Er wollte auch vor allen Dingen mit der Zeit gehen. Und jetzt habe ich ja gesagt, auf den vorangehenden Alben hat bis auf wenige oder keine Ausnahmen hat John alles selbst eingespielt. Er hatte sich zu dem Zeitpunkt gedacht, warum versammle ich nicht die besten Studi-, ich habe ja so viele gute Kontakte, warum versammle ich nicht die besten Studiomusiker der Welt, oder nicht der Welt, aber zumindest in meiner Umgebung, in den USA um mich herum und nehme dieses Album auf. Heraus kam ein, würde ich sagen, fast perfekter Sound, aber auch ein seelenloser Sound. Mhm. Er merkte, dass der Einzige, der mit Feuereifer bei den Aufnahmen dabei war, er selber war. Mhm. Und die anderen haben einfach nur ihren Job gemacht. Das klang alles sehr gut, das klang alles sehr sauber.
Gibt es einen Hit auf dem Album?
Nein, ich wollte aber einen Anspieltipp wählen, weil ich unbedingt was von diesem Album spielen wollte. Und da dachte ich, nehme ich doch den Song, von dem ich weiß, dass John ihn selber gut findet. Weil er ihn sogar auf einem zukünftigen Album nochmal, er sollte sich selber auf einem Country-Album nochmal covern. Und das, was ich jetzt auswähle als Stellvertreter für dieses Album, ist Change in the Weather.
Also ich kann verstehen, was du meinst. Schlagzeug finde ich total, der schläft ein beim Spielen.
Mhm.
Lustlos, ja, das sagt es. Und dann so eine prägnante Rockstimme zu begleiten mit einem Background-Gesang, der eine ganz andere Klangfarbe hat beim Refrain, kann man machen, muss man aber nicht machen. Nee, hat mich von der Produktion nicht angesprochen und der Song selber ist okay.
Ja,
Changing the Weather. Ja, ist okay.
Von der Komposition her würde ich sogar sagen, dass das ein typischer John Fogerty-Song ist. Ich höre den und assoziiere ihn. Und ich glaube, er denkt es auch. Nicht umsonst hat er ihn für 2009 für The Blue Ridge Rangers Rides Again, wo er dann nochmal ein paar Country-Cover gemacht hat, hat er den mit draufgenommen. Und da merke ich,
klingt er da besser?
Er klingt anders. Mhm. Er klingt auf der Höhe der Zeit. Und lustigerweise fügt er sich sehr gut ein in dieses Country-Cover-Album. Zudem sage ich nachher noch zwei Sätze, ansonsten ist es auch zu vernachlässigen. Wir sind ja noch bei Eye of the Zombie. Dieses Album sank wie ein Stein in den Charts. Die Top-Positionen US Billboard-Charts war 26. Und rund um den Globus sah es dann ab und zu besser aus. Australien 17 sehe ich hier. In Finnland auf Platz 5. Immerhin, möchte man fast sagen. Aber ansonsten, ja. Das ist das. Ich sehe auch nichts aus diesem Album, was später nochmal auf der Setlist irgendeines Konzerts gelandet ist. Change in the Weather bildet hier die Ausnahme, weil wir eben merken, Da hat John auch Gefallen dran gefunden. Über das Jahr 1990 müssen wir reden. John Fogerty verlor seinen Bruder Tom, der natürlich auch zu den Mitgliedern von CCR gehörte, aber vor allen Dingen war es sein Bruder, mit dem er sich einigermaßen entzweit hatte. Wie ich schon vorhin sagte, es gab nie wirklich eine tiefergehende Aussprache. Man sah sich, man wollte vielleicht auch Ansätze finden, sich zu versöhnen. Die Mutter hätte das vermutlich auch sehr gefreut, aber dem lieben Tom ging es Stück für Stück schlechter. Er starb, ja, an der Immunschwäche AIDS letzten Endes. Wir wissen ja, in den 80ern starben sie wie die Fliegen daran, noch wenn man überlegt, dass man heutzutage mit dieser Krankheit noch gut leben kann und lange leben kann. Das war damals nicht der Fall. Ja, und irgendwann war es vorbei.
Das heißt, ich meine, das ist ja eine hochdramatische Situation. Du siehst, du weißt, dein Bruder wird nicht mehr lang leben. Du weißt, es gibt nur noch eine begrenzte Zeit, Sachen zu klären.
Ja.
Und du kannst es nicht.
Und er hat sie auch versucht zu klären.
Er hat sie
zumindest hat versucht. Zumindest hat er für seine eigene Familie versucht, einiges zu klären. John deutet an in seiner Biografie, dass Tom eventuell sich auch deswegen die Nähe zu Fantasy Records und den Ausgleich gesucht hat, um, sagen wir mal, seiner Familie etwas hinterlassen zu können, finanziell. Das hat natürlich John erstmal zunächst erzürnt, vollkommen klar, weil er sich ja nach wie vor im Streit mit Soul Sense und Fantasy Records befand. Aber Tom hatte eben eine andere Sicht auf die Dinge. Tom wusste, er würde bald sterben. Er muss anders an die Sache rangehen. Er muss sich einigen. Er muss gucken, was er da für sich an Kohle rausschlagen kann.
Also über ihn weiß ich nur, dass er nach Ausstieg aus CCR ein paar Soloalben veröffentlicht hat in den 70ern, aber die sind nicht weiter erwähnenswert, ne?
Nee, sonst würden wir ja heute nicht über John, sondern vielleicht über Tom reden. Man weiß es nicht.
Dann im dritten Teil. Nein, Entschuldigung, das ist alles nicht witzig. Ja, sehr traurig, ja.
Ich glaube, dass John da ziemlich dran zu knapsen hatte. Aber auch für John musste es musikalisch ja irgendwann weitergehen. Klar, das ist auch jetzt wieder eine ganz lange Zeitspanne hier von 1986 bis 1997 mussten wir warten, bis das neue Album rauskam. Und das war mein erstes John Fogerty-Album. Und das kam so. Der Lars saß mal wieder, ich saß sehr oft im Plattenladen in Husum bei Rocks Off, bei dem lieben Sven, ein großartiger Typ. Liebe Grüße an der Stelle mal wieder. Er hat maßgeblich meinen Musikgeschmack geprägt. Muss man sagen, mit so Sachen wie Mike Oldfield, er hat mir diese seitenlangen Mike Oldfield-Alben, ne, näher gebracht. Er hat mir Paul Simon näher gebracht eben. Insbesondere auch die Solo-Alben. Und er hat mich John Fogerty vorgestellt. Nachdem er ihn endlich mal selber gesehen hatte, tatsächlich berichtete mir eines Tages Sven ganz freudestrahlend, dass er auf einem Konzert von John Fogerty war. Und ich erstmal, wer? Naja, und dann braucht er nicht lange. Dann nennt er mir ein paar CCR-Songs und dann war auch so, naja, habe ich auch schon mal gehört. Ne? Ich habe dann auch gleich mal mir erstmal eine CCR-CD gekauft bei Sven im Laden und dann erst das Fogerty-Album von 1997. Blue Moon Swamp hieß es eigentlich. Das muss irgendwie so eine Art inoffizielle Record-Release-Party in Hamburg gewesen sein. Auf jeden Fall ist das Sven auch vom Kumpel mitgenommen worden und berichtete von der Stimmung bei diesem Konzert, wie toll das war, die alten Songs zu hören, die neuen Songs zu hören. Das war wohl ein richtig tolles Happening, ja. Und seitdem bin ich Fogerty-Fan. Deswegen hier, Blue Moon Swamp, das ist mein allererstes Fogerty-Album. Da zieht er alle Register. Da haben wir Country Rock, da haben wir Swamp Rock, da haben wir einfach nur Rock, ne? Haben wir ein bisschen Blues bei. Er hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, dass die Kompositionen und auch die Aufnahmesessions, der geht auch wieder über Jahre. Aber ich finde, er hat was Tolles abgeliefert. Natürlich hatte die CD am Anfang ein absolutes cheesy Cover. John Fogerty auf dem Cover mit einer Gitarre. Und zwar bis über den Bauchnabel, ja, in so einer blauen Flüssigkeit. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es war total cheesy. Mittlerweile, wenn man sich das Album auf Vinyl kauft, da hast du so eine gezeichnete Sumpflandschaft mit einem ja doch verschmitzt lächelnden Mond oben drüber, ne? Passend zu Blue Moon Swamp, ne? Das Einzige, was einen nerven könnte, ist, dass da unten links noch ein Krokodil ist, was Banjo spielt. Aber bitte, ein bisschen ist immer. wir haben es hier mit Swamp Rock zu tun, dann darf das Cover auch so aussehen. Aber wirklich, im Plattenschrank macht es mittlerweile was her.
Echt? Ich sehe es hier gerade. Ich muss sagen, ich bin interessiert an dem anderen Cover.
Guck mal, so gehen die Geschmäcker auseinander. Mhm. Aber hey, hören wir uns doch den Opener dieses Albums mal an. Und dann weißt du auch wieder, weshalb ich gerade dieses Album auch ein ständiger Begleiter auf meinen Zugreisen ist. Southern Streamline. Ich höre da rein rassigen Country.
Ja.
Und
Wir
haben gerade von meinen Zugreisen gesprochen, von meinen Zugreisen gesprochen. Ich höre die Schienen. Ich höre die Schienenschwellen. Mhm. Ich höre das rhythmische. Mhm.
Ich finde, also vom Song her okay, aber was mir gut gefällt, ist die Produktion, der nette Gesang, der Background-Gesang, die Lead-Gitarre, die Country-Touch hat. Klingt sehr rund. Ich wüsste nicht, wie man das besser produzieren kann. Genau, diesen Sound, den er haben wollte, hat er bekommen. Passt sehr gut. Ist ein bisschen anders als das, was ich bisher von ihm gehört habe und auch über CCA, aber es ist clever gemacht und ein Song, der auch im Ohr hängen bleibt.
Man möge mich steinigen, aber für mich ist der Song auch eine Antwort auf Proud Mary. Auch da geht's ums Reisen, auch da geht's ums Fernweh oder ums Nachhausekommen, je nachdem, wie man das sehen will. Das sind für mich sind diese beiden Songs Brüder im Geiste.
Okay.
Und wie geil, ein Album anzufangen mit Mama, I'm on fire. Wie toll ist das denn?
Schön, ja.
Dafür gab's einen Grammy.
Ja?
Für das Album gab's einen Grammy. Album des Jahres.
Dein Lieblingsalbum von ihm?
Ja, aber das ist natürlich immer, kann ich ja nur emotional begründen,
ja, mal
wieder, ne? Weil es das allererste war einfach.
Ja.
Weil ich es rauf und runter gehört habe.
Okay. Ja.
Und du darfst eins nicht vergessen, das war 1997, wir hatten noch kein Streaming. Das heißt, wie viele CDs hatte ich denn zu Hause? Konnte ich mir als junger Mensch so viele CDs leisten? Du hast ja ausgewählt, was du dir kaufst.
Ja.
Ne? Teilweise, wie gesagt, habe ich auch gebraucht bei Sven im Laden gekauft, da war es ein kleines bisschen günstiger. Mhm. Aber hey, so viel Auswahl war da nicht. Das heißt, man hat natürlich so manche CD, die man sich dann auch von Taschengeld zusammensammeln und von Zeitungen austragen sich geleistet hat, hat man natürlich rauf und runter gehört. Und so war es eben bei diesem Album. Mhm. Da sind auch reine Rocknummern drauf, aber trotzdem, das ist hier bei den 40. Grammy Awards, was für eine schöne Zahl, bei den 40. Grammy Awards, Best Rock Album. Ja, 1998 war die Verleihung, genau. Ja, also da hätte ich natürlich noch mehr Anspieltipps gehabt bei dem Album. Ne? Man müsste sich unbedingt mal Blue Boy anhören oder Walking in a Hurricane, das war die Single. War jetzt nicht so großartig erfolgreich, aber das ist ja eine echte Rocknummer gewesen. Und auch mal wieder eine grandiose Vokalperformance von John Fogerty. Also an diesem Album stimmt schon sehr, sehr viel. Ich würde sagen, ich habe noch ein anderes Lieblingsalbum, aber dieses Album ist natürlich für mich emotional ein absoluter Kracher. Abgesehen vom Cover. Eine erfolgreiche Tour schloss sich an. Ich sagte ja gerade eben, Premonition kam dann im nächsten Jahr raus. Es sieht erstmal aus wie, oh, John Fogerty hat ein neues Album. Nee, aber das war ein Live-Mitschnitt beziehungsweise eine Zusammenstellung von Live-Auftritten aus dieser Zeit. Und da ist auch eben eine noch viel druckvollere Version von Almost Saturday Night drauf, weshalb der Song mich bis auf den heutigen Tag so catcht. Und ich höre ihn mir gerne auch in der Version an, auf diesem Album Premonition. Der Song Premonition selber ist auch ganz gut. Und jetzt merkst du, John hat alle seine alten CCR-Songs wieder im Repertoire. Ja. Das hört man da auch. Und es ist schön, sie auch zu hören. Es ist auch schön, sie zu hören, wie er sie 1997 gesungen hat. Und du merkst, es hat sich sehr, sehr wenig verändert. Der hat immer noch eine großartige Stimme. Natürlich sind ein paar Jahre vergangen. Aber wir werden hier nachher noch bei, wenn wir über das ganz kurz über 2025 sprechen, werden wir nochmal darüber reden, wie er auch heute noch performt. Das ist ja unwahrscheinlich in dem Alter. Nun denn, wir mussten wieder ein bisschen warten. Wir mussten ja ins nächste Jahrtausend erstmal springen. Es hatte sich einiges verändert. Ich muss niemandem erzählen, was 2001 passiert war. 2004 kam dann ein neues Album raus von John Fogerty, Deja Vu All Over Again. Das ist
doppelt
auch
gemoppelt, ne? Mhm.
Das ist auch doppelt gemoppelt. Das Déjà-vu, was John Fogerty hier anspricht im Albumtitel und auch in dem gleichnamigen Song, den wir gleich hören werden, ist natürlich etwas, was er in seinem jetzt nun schon fortgeschrittenen Alter mehrmals erlebt hat, nämlich die USA werfen sich in irgendeinen Krieg. Ne, zum Zeitpunkt des Releases war es natürlich der Irakkrieg und da hatte John seine ganz eigene Sicht der Dinge drauf. Du hattest in der anderen Folge über die CCR-Jahre zwei Antikriegssongs angesprochen. Das eine war Fortunate Son und das andere war, das war der zweite, wo es auch, ah nee, das war Born on the Bayou, wo es denn
genau.
Geboren am 4. Juli mit Tom Cruise ging.
Ja.
Ne?
Der genau, und es sagen bei Have You Ever Seen the Rain auch einige, das wäre ein Anti-Vietnam-Kriegssong.
Ah, okay. Hm. Gut, dann möchte ich quasi Deja Vu All Over Again jetzt mit in diese Reihe setzen.
Oh, okay.
Der Antikriegslieder, die John Fogerty geschrieben hat. Wollen wir mal reinhören?
Ja, gerne.
Dann mal los.
Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over. Day by day, I hear the voices rising, starting with a whisper, like it did before.
Ich höre ein bisschen Have You Ever Seen the Rain dadurch irgendwie.
Ja, die Produktion fand John Fogerty im Nachhinein als zu aufwendig.
Zu aufwendig?
Er hätte es vermutlich mittlerweile lieber, dass er das einfach nur akustisch spielt. Und eine Gitarre und fertig.
Kann sein. Ja, verstehe ich, was du meinst.
Trotzdem kriegt mich das am Anfang sofort. Mhm. Und du hast das Gefühl, man meint schon, das Artilleriefeuer zu hören. Oder irgendwelche Kanonenschläge oder so. Also wirklich. Also ich finde, das war jetzt sein Antikriegslied im neuen Jahrtausend.
Mhm. Ja, berührt einen. Und vielleicht ist hier auch weniger mehr. Ja.
Allgemein finde ich, also das Album war nicht sonderlich erfolgreich, aber da sind so ein paar Sachen drauf, wo ich auch heute nicht rüberskippe, wenn das irgendwie meine Playlist auftaucht. Mhm. Auch sehr eingängige Sachen wie Rhubarb Pie, Wicked Old Witch ist auch so ein Kracher. Er hat ein Lied an seine Tochter geschrieben, I Will Walk With You, ist auch ganz süß. Mhm. Nobody's Here Anymore, wo er sich schon 2004 damit auseinandersetzt, was jetzt allgegenwärtig ist, dass man sich so vollkommen in die digitale Welt irgendwie zurückzieht und manche Menschen gar nicht mehr im Hier und Jetzt sind. Darüber schreibt er 2004 einen Song, beziehungsweise nimmt ihn auf und packt ihn hier aufs Album. Fand ich toll. Ist in der Rückschau jetzt so über 20 Jahre später, fand ich das einfach bemerkenswert.
Ich habe nur noch kurz eine Anmerkung. Wir haben ja schon oft genug über Cover jetzt gesprochen in der Sendung. Das ist das offizielle Cover des Albums?
Ja.
Furchtbar.
John auf dem Motorrad.
Ja, vor allen Dingen ein junger John.
Ja. Und auch keine besonders gute Fotografie. Man denkt so, dass das ein Ausschnitt.
Furchtbar.
Ja. red mit mir bitte mal über Cover und die Musik, die auf dem jeweiligen Album. Manchmal hast du auch ein verdammt gutes Cover und verdammt beschissene Musik auf dem jeweiligen Tonträger. Also ja, so richtig lief das Album jetzt auch nicht. Es war okay, es verkaufte sich ganz okay. Aber ich glaube, John sah sich so ein bisschen herausgefordert nach dem Motto, das kann ich noch ein bisschen besser. Deswegen hat er jetzt, wenn ich richtig rechne, nur 2 weitere Jahre gewartet, bis Revival rauskam. Ich finde, als ehemaliger Kopf einer Band namens Creedence Clearwater Revival ist das schon eine Ansage, ein Album rauszubringen, was einfach nur Revival heißt und die Silhouette von John und einer Gitarre in einem Kornfeld vor einem orangenen Himmel zeigt. Es ist mein Lieblingscover, muss ich dir sagen. Ich finde es wunderschön. Ich finde, es ist auch eine Antwort auf das Cover von den Blue Ridge Rangers. Ne, wieder mit der Silhouette. Du siehst, du erahnst ihn. Du weißt nicht, dass er es ist, aber er soll es sein. Mir gefällt das Cover. Vielleicht bin ich auch so ein Orange- und Gelb-Typ. Vermutlich. Du weißt, du hast mich oft schon mal in einem orangen oder gelben Pullover gesehen. Vermutlich sind das einfach meine Farben. Aber für mich ist das ein positives Cover. Für mich ist das ein Cover, was sehr viel Wärme ausstrahlt. Und ich finde, es verspricht auch sehr viel. Und es löst auch sehr viel ein. Wir haben hier tatsächlich ein Album vor uns, was echt noch mehr aus einem Guss ist. Ich habe gerade 2006 gesagt. Es ist vollkommener Käse, lieber Raoul. Es ist 2007. Oh. Verdammt nochmal. Und erschien, lustigerweise, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber es erschien beim Label Fantasy. Die sind
der
nämlich zwischenzeitlich.
Katzenwitz der Geschichte, das gibt's ja nicht.
Zwischenzeitlich nämlich aufgekauft worden. Ne? Und da gab es dann die große Rückkehr von John Fogerty zum Fantasy-Label.
Ja. Lebte sein Intimfeind noch?
Saul Zenz starb 2014.
Hm.
Darüber reden wir gleich noch. Aber auch bitte nur ganz, ganz kurz. Ja, Revival. Wenn Blue Moon Swamp mein erstes Album war und auch immer in meinem Herzen sein wird, ein Favorit sein wird, ist Revival tatsächlich mein Lieblingsalbum. Ich kann es nicht anders sagen, weil irgendwie scheinen die Songs hier ein bisschen mehr aufeinander zu antworten. Wir haben letztes Mal gesagt, CCR war keine Albumband. Sie haben das Album nicht als Kunstform verstanden. Und ich würde sogar sagen, dass das bei Fogerty auch nie wirklich der Fall war. Jetzt abgesehen davon, wenn die einzige Prämisse ist, ich mache jetzt ein Album mit Country-Covern. Ne? Okay. Wenn das Konzept ist, ja. Na dann gut Nacht. Also ich sehe Fogerty auch nicht als Albumkünstler. Ich sehe einfach jemanden, der sehr tolle Songs schreiben kann. Hier auf Revival scheinen diese Songs aber mal miteinander zu sprechen. Es gefällt mir unheimlich gut. Alle Register mal wieder. Wir haben Rock, wir haben Blues, wir haben Country Rock, wir haben Swamp Rock. Name it. Es ist alles drauf. Mhm. Und da war es für mich dann auch total schwierig zu sagen, was nehmen wir denn jetzt eigentlich von dem Album? Ich weiß nicht, ob du reingehört hast, aber ich habe mich letzten Endes entschieden, weil ich auch daran dachte, was die 60er auch für eine seltsame, also die Ende der 60er für eine seltsame Zeit waren, was da alles passiert war. Nee, nicht seltsam, aufregend. Das Adjektiv soll man eher nennen, eine aufregende Zeit. Mit all dem, was du auch letztes Mal schon angesprochen hattest. Aber hier nimmt John Fogerty in einem Song nochmal ein bisschen Bezug auf diese Zeit, insbesondere auf 1967. Und was war 1967? Richtig.
Der Summer of Love, der natürlich, Summer of 1967. Love. Klar. Kann das sein, dass der Titel so heißt, den du jetzt anspielen wirst?
Genau.
Ah.
Hit It.
Universe about to Cream. Ja, starker Song. Vor allen Dingen sehr heavy Gitarre.
Ja.
Hat er so sonst nicht gehabt. Sehr gut. Also er wird wilder, je älter er wird, hat man so fast den Eindruck. Toller Riff. Gitarre klingt so ein bisschen abgekoppelt vom Rest der Instrumente, aber das ist eine Produktionssache. Aber ansonsten ein brillanter Song. Gefällt mir fast am besten.
Geh kaputt an dieser Stelle. Reach out your arm, touch the moon. Das ist geil. Das ist wirklich...
Ja, stark.
Hast du das Gefühl, weil ist Hendrix gerade im Raum? Ist er da? Er könnte da sein.
Ja. Und wenn nicht er, dann Eric Clapton.
Genau, sehr gut.
Sehr schöner Song.
Ich hätte mit dir eine ganze Sendung über nur dieses Album machen können. Deswegen lass mich noch ganz kurz ein bisschen drüber reden. So ein Song wie Gunslinger, der diese Sehnsucht versprüht, oh, es müsste doch jetzt mal endlich einer kommen mit einer Knarre in der Hand, der hier mal ein bisschen aufräumt.
Oh, Halleluja.
Wir brauchen,
ist es ja dann,
wir brauchen einen Pistolen, einen Revolverhelden eventuell. Ja. Er hat tatsächlich auch einen Song drauf, wo er sich ganz direkt nochmal auf seine Zeit bei Creedence bezieht, nämlich einen Song, der heißt Creedence Song. Ist auch ein Anspieltipp, kann sich auch mal anhören. Und eine sehr persönliche Nummer, die tatsächlich das erste Mal, damit hat er seine Frau, glaube ich, zum Weinen gebracht. Ich glaube, er hat seine Frau öfters mal mit Songs zum Weinen gebracht. Auf Blue Moon Swamp ist auch ein Song drauf, der heißt Joy of My Life. Der ist komplett seiner Frau Julie gewidmet. Aber hier hat er tatsächlich einen Song, da singt er mal, ich meine, wir wissen ja, Songs sind oft Rollensongs, aber hier singt er wirklich mal über sich. Broken Down Cowboy. Also wenn man sich dieses Revival-Album mal zu Gemüte führt, dieses Summer of Love nochmal zu Ende hören, bitte. Gunslinger zu Ende hören. Creedence Song und Broken Down Cowboy.
Das sind die Hausaufgaben fürs nächste
Mal? Das sind die Hausaufgaben zum nächsten Mal. Ich frag das ab.
Okay.
Lieber Raoul, jetzt habe ich ja alle meine Anspieltipps schon verbraten, ne? Das war's jetzt eigentlich schon. Reden wir ganz kurz, wie es weiterging. 2009, The Blue Ridge Rangers Rides Again. Das heißt, Fogerty kehrt nochmal zurück zu diesem ersten Ansatz, den er nach dem Auseinanderbrechen von Creedence also gehabt hatte.
Country Cover oder was?
Country Cover. Mhm. Und da war eben Change in the Weather nochmal drauf.
Ah, ja.
Wäre mein Anspieltipp. Aber sind auch noch so ein paar andere Sachen drauf. Für einen gepflegten Country-Abend ist das auf jeden Fall ein Album, was man auflegen sollte. Und ich wohne ja mittlerweile im Südwesten der Republik. Das weiß wahrscheinlich keiner. Du weißt es, Raoul. Ja, genau. Ihr da draußen wisst es.
Die Stadt mit K.
Die Stadt mit K. Das ist das Sendegebiet des SWR. Und jetzt bin ich gerade durcheinander, ob es der SWR Rheinland-Pfalz oder der SWR Baden-Württemberg ist. Auf jeden Fall auf SWR 1 gab es, weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, auf jeden Fall in den letzten Jahren mittwochs immer einen Country-Abend. Das heißt, da wurde stundenlang einfach nur Country gespielt und in die Rotation aufgenommen wurde tatsächlich etwas von diesem Blue Ridge Rangers Rides Again Album, nämlich das Duett von John Fogerty, was da drauf ist, mit Bruce Springsteen.
Oh.
Ja. When Will I Be Loved? Tolle Nummer.
Ja.
Ist kurz, ist schnell vorbei, aber die ist so gut, dass man sie noch ein zweites Mal hört. Bitte? Tut nicht weh, genau.
Ja.
Und wenn dieser Podcast für etwas bekannt ist, dann für Musik, die nicht weh tut. Vollkommener Käse.
Mit Ausnahmen. Hallo Jim.
Mit absoluten Ausnahmen. 2013 kam Wrote a Song for Everyone raus. Das ist ein alter Creedence-Song und das ist ein Duettalbum. Wir erleben also jetzt hier so langsam mit diesem Album 2013 das allererste Mal, dass John Fogerty auch zu der alten CCR-Mucke zurückkehrt, sie auch kultiviert. Und zwar in verschiedenen Variationen, der Iteration, der Iteration. Also es wird da sehr, sehr, sehr viel kommen. Sehr viele Songs werden neu aufgenommen werden. Das Streaming ist voll mit Live-Versionen von, mit Cover und natürlich auch mit Duetten. Das hier ist ein Duettalbum. Wrote a Song for Everyone. Anspieltipps wären vielleicht Fortunate Son zusammen mit den Foo Fighters.
Nein. Oh.
Und Who'll Stop the Rain, dafür hat er sich einfach Bob Seger genommen und hat das mit dem zusammen gesungen. Das hätte ich nicht erwartet, dass mir das so gut gefällt. Mhm. Ansonsten lasse ich dieses Album relativ links liegen. Fogerty's Factory kam 2020, da hat er sehr viel mit seinen Kindern auch zusammen drauf musiziert.
Und hat er ein paar Söhne und eine Tochter.
Du kannst wieder Fragen stellen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er mit denen, mit zwei Kindern ja auch tourt.
Ne? Ja, genau.
Sind ja auch Musiker geworden. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückrollen. 2014 starb Saul Sands. Und ich sagte irgendwann letztes Mal oder dieses Mal, sagte es auf jeden Fall, die Fehde geht über den Tod hinaus.
Ja.
John Fogerty hatte, als er von Saul Sands Tod erfuhr, nichts Besseres zu tun, als das YouTube-Video von Vance Can Dance einfach zu posten.
Oh Gott.
So, also da wurde nochmal nachgetreten. Da merkst du einfach, wie tief dieser Zwist, oder reden wir einfach von Hass, wie tief dieser Hass saß und sitzt. Wenn man ihn heutzutage fragt, ob er Saul vergeben hat, würde er wahrscheinlich sagen, nein, aber egal wo er ist, er soll mich in Ruhe lassen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was er Nettes über Saul noch sagen könnte. Ende Gelände. 2023 war es denn soweit. Seit 2023 besitzt John Fogerty wieder die Rechte an seinen Songs. Und das war tatsächlich ein Weg von über 50 Jahren. Er wusste es entsprechend auch zu feiern. Er hat sich dann alsbald zurückgezogen ins Studio. Und mit dem Ergebnis sind wir dann konfrontiert, klingt eigentlich hart. Es ist eigentlich was sehr Schönes bei rausgekommen, nämlich 2025 hat er das Album Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years veröffentlicht. Und auch das ist mal so ein allgemeiner Hörtipp, mal für eine ruhige Stunde, weil es einfach noch wieder erstaunlich ist, auf welch gutem Niveau er immer noch singt. Er singt nicht mehr wie ein junger John Fogerty, kann er ja gar nicht. Aber ich bin erstaunt, und das erzählt man sich ja auch immer von seinen Live-Auftritten, wie gut er noch beieinander ist, auch stimmlich. Und wir kennen ja auch Beispiele, und das haben wir ja auch schon mal hier kommentiert, wir kennen ja auch Beispiele, wo das nicht so ist.
Ja, ja, klar. Lass mich raten, ich nehme mal an, er spielt 1:1 die Originalsongs nach, oder was macht er da?
Ja, es klingt sehr, sehr ähnlich. Es ist teilweise so, dass du manchmal den Song so, ne, wenn du den in der Rotation hast oder ich in meiner Playlist, denke ich so, ach so, der ist ja von dem Album. Mhm. Also immer, ne, im Moment dauert es dann auch. Aber meistens dauert es bei mir dann nur so lange, wie John anfängt zu singen. Und dann weiß ich, okay, da singt gerade der alte John, aber er singt verdammt gut.
Okay, also Anspieltipp.
Anspieltipp. Gibt's auch auf Vinyl, ne?
Ah, schön.
Stichwort Rock und Vinyl, da haben wir beides. Lieber Raoul, mein iPad ist leer.
Dann sind wir durch.
Ja, sind wir.
Ja.
Jetzt hast du mir die ganze Zeit zugehört. Teilweise hättest du mich wahrscheinlich sogar unterbrechen wollen würden, aber ich laber ja einfach weiter, wenn ich keinen Widerstand erfahre. Was fällt dir denn jetzt noch so ein? Was ist dein Eindruck nach diesen 40 bis 50 bummelig Minuten, die wir über die Solozeit von John gesprochen haben?
Ich höre dir immer wunderbar gerne zu, weil du deine Geschichten immer so schön erzählen kannst. Und was mich am meisten berührt hat, ist der Tod seines Bruders. Und die leider Gottes vergebene Chance, nochmal zusammenzukommen und sich vielleicht auch gegenseitig zu vergeben, das ist sehr traurig, muss ich sagen. Das wusste ich nicht und das tut mir auch leid, dass man so auseinandergeht. Das finde ich sehr traurig, ja.
Wusstest du eigentlich, dass Doug und Stu nochmal auf die Idee kamen, vielleicht doch nochmal eine Reunion zu versuchen? Und John war sowas von dagegen, weil er die ganze Zeit vor Augen hatte, wie, keine Ahnung, Doug und Stu den damals schon todkranken Tom irgendwie im Rollstuhl durch die Gegend schieben und auf die Bühne und wieder runter und so weiter.
Nein, nein.
Also die Idee stand auch nochmal im Raum. Aber so zerstritten, wie die Herrschaften waren, glaube ich, hätte es zuletzt auf jeden Fall an John gescheitert.
Ja, traurig. Leider traurig. Ich meine, auf der anderen Seite, und wir möchten ja auch hier ein Happy End haben in dieser Folge, ich habe vor kurzem nochmal gesehen, ihn im Studio, das war sogar bei ihm im Wohnzimmer, er mit seinen Söhnen, ich glaube sogar auch sein Enkelkind ist dabei und die spielen CCR-Klassiker.
Ja.
Und
aber ist das nicht auch der ultimative Versuch und auch erfolgreiche Versuch einer Selbstbehauptung, dass er jetzt endlich sagen kann, ich habe meine Songs wieder, ich kann sie spielen, wann ich will, wo ich will, ja, mit wem ich will. Und ich habe auch die volle Kontrolle darüber, wer diese Songs wo verwendet. Das ist, glaube ich, ein später Triumph, aber zumindest ein Triumph, den er noch erleben konnte.
Ja, toll, ja.
Auch er weiß ja, dass er vermutlich den größten Teil seines Lebens hinter sich hat.
Ja.
Und er weiß, wie kurz das Leben sein kann. Das hat er ja auch am lebendigen Leibe nicht erfahren, aber anhand seines Bruders.
Ja, beeindruckende Karriere eines ganz Großen der Rockgeschichte, ohne Zweifel. Und ich muss mich in sein Solo-Werk noch ein bisschen stärker einarbeiten. Aber gleich hören wir erst noch mal ein bisschen CCR.
Das machen wir.
Ja.
Und ich spiele noch ein bisschen was auf der Ukulele
vor.
Das
schön.
Wird furchtbar. Raoul, lieber danke für die Einladung.
Gerne, gerne, gerne. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben.
Ja. Randy Newman steht noch im Raum.
Genau.
Oh.
Ich freue mich. Dann sage ich Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mach's da gut, draußen.
Lieber Lars. Ciao. Ciao, Raoul.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.